Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Ja, hallo.
Gerade war ja die große Premiere hier bei uns in Berlin. Wie ist das so für Sie? Sind Sie da noch aufgeregt? Bleibt das was Besonderes?
Nee, ich bin nicht wirklich aufgeregt. Mich interessiert jetzt schon, was das Publikum, wie die reagieren. Bloß eine Premiere ist ja nicht das wahre Publikum. Mhm. Das wird sich ja erst herausstellen in den normalen Kinovorführungen. Ja, sehen wir mal.
Und so ein roter Teppich? Ist das für Sie Pflicht
oder Kür?
Roter Teppich
ist überhaupt nicht meine Disziplin. Da muss ich mich dann zwingen, gute Laune zu haben. Der rote Teppich, der war nicht so rot und auch nicht so lang.
Wenn Sie dann aber in so einer Premiere sitzen, wie war das überhaupt jetzt bei diesem Film? Hatten Sie den vorher schon mal komplett gesehen oder war es das erste Mal jetzt auf der großen Leinwand?
Ich habe ihn gesehen, ja, aber nicht auf einer großen Leinwand. Mhm. Ich habe auch großen Respekt, dahin zu gucken und auch mich zu sehen. Mache ich auch nicht so gerne. Gucke einfach innerlich um die Ecke und luke da so, was ist das eigentlich da? Was machst du da? Was ist das? Es ist nicht einfach, sich selber zu sehen. Ja, man kann sich dann natürlich auch dran gewöhnen. Je länger dann die Arbeit her ist und je älter der Film ist und man ihn dann immer mal nach Jahren wieder sieht, desto besser wird das dann. Weil natürlich die Arbeit noch dicht dran ist und die Arbeit ist nicht das Resultat und ich kann da dann nicht so unabhängig oder so neutral drauf gucken, sondern gucke da eben sehr subjektiv und habe da noch ganz viele Sachen im Kopf, die eigentlich ein objektiver Zuschauer überhaupt nicht sieht oder sich auch nicht dafür interessiert.
Mhm. Als damals das Drehbuch zum ersten Teil kam, also mit Gwisdek und Prochnow und Glatzeder, Thomas Thieme, da wollten sie alle überhaupt nicht miteinander spielen. Warum?
Ja, aber wir kennen uns lange und sind unterschiedlich dann auch über die Jahrzehnte durch bestimmte unterschiedlichen Arbeiten auch unterschiedlich geprägt. Und das wirkt sich dann auch aus in einer gemeinsamen Arbeit, wo dann auch so eine gewisse Altersstuheit noch dazukommt. Kann sein, dass da das ein oder andere Mal eine Unlust da ist oder ein Streit oder eine Differenz oder so. Aber das gehört zu jeder Arbeit. Wir sind ja hier kein Streichelzoo.
Jetzt kehren die Kundschafter des Friedens wieder zurück in einer etwas anderen Konstellation. Hatten Sie da sofort Lust drauf, als Sie davon gehört haben?
Naja, prinzipiell habe ich erstmal Lust drauf. Klar, aber Lust reicht ja nicht. Wir brauchen ein Drehbuch. Also einmal ist der Wille, einen Film zu machen nochmal oder eine Fortsetzung oder einen zweiten Teil. Und das andere ist dann auch die Ausführung. Und dann braucht man ein Drehbuch und braucht einen Regisseur, braucht eine Besetzung. Und dann relativiert sich das eine oder andere natürlich auch.
Genau, und hat es Ihnen gleich gefallen?
Nein. Naja, ich sag jetzt so nein. Natürlich hat es mir nicht gleich gefallen. Es gibt in meinem, wir sehen, wie viele Filme ich gemacht habe, vielleicht die ich aufgeschlagen habe und von vorne bis hinten durchgelesen habe und die klasse war. Also es gibt ja viele Gründe, warum man Filme macht und die liegen nicht nur in den unglaublich guten Drehbüchern. Hat auch was damit zu tun, wer spielt mit oder in welcher Landschaft drehe ich.
Und da haben Sie ja diesmal auch wieder tolle Mitspielende, wie Sie so schön sagen.
Nein, ich sage das nicht, ich sage das als ironisch.
Ich weiß, ich sage es ja auch nur ironisch.
Wirklich, ja. Katharina. Bei mir heißen die immer noch Mitspieler.
Richtig, also Mitspielerinnen in dem Fall, nämlich Katharina auch, Thalbach, Corinna Harfouch und dann natürlich Thomas Thieme auch wieder dabei und Glatzeder. Sie spielen den Falk. Für die wenigen, die das noch nicht gesehen haben im ersten Teil, was ist das für ein Typ?
Das sollen sich dann ansehen.
Ja, aber trotzdem, also ein kleinen Appetizer.
Sieht so aus wie ich.
Ist wie Sie?
Naja, weiß ich nicht. Nicht wirklich.
Im weitesten Sinne.
Aber auf jeden Fall hat er viel mit mir zu tun. Also da kann man ja machen, was man will. Also es ist keine Rolle, die mich total verwandelt. Also die ist mir näher als zum Beispiel der Stasi-Offizier Siemens in dem Film Stasi-Komödie. Mhm. Wenn man den noch nicht gesehen hat, soll man sich den mal ansehen. Mhm. Dann sieht man einen Unterschied, wie man sich in Figuren reinbegeben kann. Also das ist der Falk nicht. Der Falk ist mir näher, ist natürlich ja, ein nicht mehr tätiger Rentner, der noch mal was versucht
zu reißen.
Vor allen Dingen, weil er interessiert ist an seine frühe große Liebe Helene. Man kann als Zuschauer schon soll auf das Plakat gucken und sie und gucken, wer da mitspielt. Da kann man schon den Spaß kriegen. Mal sehen, was die da machen. Ich erzähle jetzt hier nicht, was in dem Film passiert.
Und das Ganze gedreht im sonnigen Kuba.
Weil die da eine Aufgabe haben, die sie erfüllen müssen, wollen. Und die klappt dann auch irgendwie. Und dann gibt es noch diverse Liebesgeschichten.
Genau. Einfach reingehen. Die Kundschafter des Friedens 2. Absolut sehenswert. Ich bin sehr gespannt. Die Premiere war ja in Berlin, Ihrer Heimatstadt. Und das ist übrigens eine Seltenheit. Wir zwei Berliner jetzt unter uns hier im Interview. Wir haben die Rubrik Promis und ihr Berlin. Was lieben Sie an unserer Stadt heute noch?
Nicht mehr so viel. Leider. Nee, wirklich. Ich bin ja Berliner. Ich bin Ur-Berliner. Nicht Ur-Berliner. Meine Eltern sind nicht in Berlin geboren, aber ich bin in Berlin geboren, in Charlottenburg und habe was für ein Köpenick, in Schöneweide, in Pankow, wo ich überall gewohnt habe, in Prenzlauer Berg. Nein, irgendwie die Stadt ist mir zu roh geworden, so ungemütlich. Es ist viel Aggression in der Stadt. Egal, kommt natürlich darauf an, wo man ist, ob man jetzt in Friedrichshagen sich bewegt oder, weiß ich nicht, im Grunewald oder Köpenick oder ob man in Mitte oder im Wedding. Die Stadt hat verschiedene Brennpunkte, die ganz unterschiedlich sind. Hat vielleicht auch was mit dem Alter zu tun. Ich bin jetzt lieber außerhalb an der Ostsee. Das ist ein bisschen ruhiger alles.
Sie sind in Ostberlin dann aufgewachsen, in Charlottenburg erstmal geboren, dann ist die Familie rüber nach Ostberlin da aufgewachsen. Wie waren Sie als Schüler? Einzelgänger, Pausenclown?
Normal, mittelmäßig. Pausenclown war ich auf keinen Fall. Aber ich war auch kein Anführer. Hab so in der Klasse Freunde gehabt zumindest. Hat ja auch nicht jeder gehabt.
Sie waren sehr sportlich und ich finde das schon faszinierend. Mehrfacher DDR-Meister im Brettsegeln. Halten Sie sich jetzt auch noch fit mit irgendwas? Also
nein.
Nicht gerade mit Surfen? Nicht?
Nö, bin faul und leider. Also ich würde mich schon gern, müsste eigentlich wirklich, sagt mir die eine und der andere und der ein oder andere Arzt auch, dass es ganz wichtig ist, in einem fortgeschrittenen Alter Muskeln zu behalten, zumindest nicht mal aufzubauen, aber sehen, dass man Muskeln trainiert.
Vor allem auch die Lachmuskeln übrigens.
Nee,
doch,
das
ist gut für die
alleine.
Psyche.
Ja, die Muskeln reichen nicht aus, sie müssen dann auch lachen.
Ja, genau.
Reicht nicht aus, wenn sie Muskeln dafür
haben. Nee, aber trainieren.
Ja.
Oder? Nee.
Ja, ja. Ja, viel wichtiger ist, dass die Muskeln Bauchmuskeln haben und Armmuskeln und Beinmuskeln. Also ist wichtig für die Gesundheit.
Richtig, aber das trainieren sie nicht, sondern sie wissen aber, dass man es trainieren sollte.
Ja, genau.
Genau.
Ja. Nee, zu faul dazu bin.
Sie waren damals in der Schulband. Was haben Sie denn da für Musik gemacht?
Die Musik, die in London und Liverpool gemacht wurde, haben wir nachgespielt. Herman Hermits, Eagles. Also haben wir zum Teil nachgespielt. Und irgendwann haben wir auch ein, zwei eigene Titel gespielt.
Sie haben gerade gesagt, eigene Musik gemacht. Tatsächlich, Sie haben ja diesen Song Casablanca komponiert.
Ja.
Komponiert? Mhm. Naja, komponiert, vielleicht gespielt auch. Das wäre jetzt meine Frage.
Nee.
Toni Kral, ne?
Ja, naja, wir sind befreundet und dann habe ich eben, oder der Cityband, gesagt, könnt ihr machen, wenn ihr wollt, könnt ihr den Titel aufnehmen. Und dann haben sie den aufgenommen, das ist sogar irgendwie mal ein Disco-Hit geworden.
Sehr erfolgreich. Wie kamen Sie auf Casablanca?
Ich habe den Text nicht gemacht. Ich habe nur die Musik gemacht und es war ein Konzeptalbum, wo es um Kino ging, um Film.
So, und da haben Sie die Musik so vor sich hingespielt und der sagte, nehme ich, mache ich oder wie?
Ja, da habe ich so vor mich hingespielt, aufgenommen und hat mich mal besucht und da hat er das gehört und dachte, würde er singen. So, und dann sagen, dann sing es doch.
Sie sind früh auch schon für Schauspielerei, weiß ich nicht, aber zumindest für den Film entdeckt worden in der Schule, nämlich Die Söhne der großen Bären. Wie kam es denn dazu?
Die sind in unsere Schule gekommen, in die Klassen gegangen und dann irgendwann haben sie mich, und dann haben sie mich angesprochen und noch ein Schüler, Mitschüler von mir, ob wir Lust hätten, in diesem Indianerfilm Söhne der großen Bären zwei Indianerjungs zu spielen. Da hatten wir natürlich Lust. Ganz unspektakulär, so war das.
Das war der erste Indianerfilm, aber in der DDR.
Genau. Da haben wir ein bisschen reiten gelernt, ja. Perücke auf, Lendenschurz fertig. Ja, es war natürlich spannend für uns damals, so diese Metier, der Film, dann auch noch Indianerfilm.
Aber das war noch lange nicht der Moment, wo Sie gesagt haben, ich will Schauspieler werden, sondern dann haben Sie nach der Schule erstmal Physik studiert. Mit welchem Ziel denn?
Naja,
was wollen Sie
da
machen?
Man wird nicht einfach Schauspieler, will doch nicht Schauspieler werden, bloß weil man mal in so einem, als Kleinersteller mehr oder weniger, oder Komparse, sagt man ja auch, in einem Film mitmacht.
Na, manche lecken da schon Blut, ne? Sagen, das will ich unbedingt machen.
Aber kann sein, das ist aber überschätzt. Ja. Warum wollen viele Leute Schauspieler? Weshalb? Es gibt 90% der Schauspieler sind arbeitslos.
Ja.
Das ist überhaupt kein attraktiver Beruf.
Aber Physik, wie kommt man auf Physik und was wollen Sie damit machen?
Physik ist attraktiv. Sie sehen ja, man kann als Physiker oder Physikerin auch Kanzler werden.
Mhm. Das heißt aber, Sie waren in Physik dann auch gut in der Schule. Das war eins meiner ätzendsten Fächer, die ich überhaupt hatte.
Naja, sehen Sie mal, bei mir war es nicht so. Ich habe eine Aufnahmeprüfung gemacht an der Humboldt-Universität und dann erstmal ein Dreivierteljahr Physik studiert, richtig. Bis ich merkte, das ist Quatsch, du willst ja gar nicht Physiker werden, du willst ja bloß Student sein. Und dann habe ich aufgehört, weil es schwer genug war, da wieder rauszukommen.
Ja.
Weil es ja ein Studienplatz war an der Humboldt-Universität, nicht an irgendeinem Fachuniversität oder Fachschule. Dann da war ich gar nicht mehr, dann war ich auf der Straße sozusagen, so eine Art Gammler.
Und wie kamen Sie denn dann als Gammler zu der Entscheidung, sich an zwei Schauspielschulen zu bewerben, nämlich Berlin und Potsdam?
Hatte ich eine Freundin und die war an der Schule schon in Niederschöneweide. Eine Freundin war nicht eine Freundin, so war richtig meine Freundin, also meine große Liebe, eine meiner frühen großen Lieben. Und da ich so eine Affinität Richtung Film, Studio, gar nicht durch diesen Indianerfilm, sondern ich habe als Kind, so 8-, 10-Jähriger und so, habe ich zwei Fernsehspiele, Kinderfernsehspiele gemacht und hatte auch mal so eine Informationssendung, Fernsehsendung. Also ich habe die Fernsehstudios, oder wo ich jetzt hier sitze, so ein Rundfunkstudio und die Kantine und so, also diese Atmosphäre da kennengelernt. Als Kind. Oder ja, Kind, Jugendlicher, als ich Jugendlicher war, war das nicht mehr. Also als Kind, und das hat mich verdorben. Denn da dachte ich, hier musst du irgendwie mal hin. Das ist schön. Irgendwie ist es ganz schön hier. Die Kantine heißt nicht Kantine zum Beispiel. Die heißt Casino. Da sieht dann man den einen oder anderen Rundfunksprecher oder Fernsehsprecher oder den Schlagersänger auf einmal in dem Casino, weiße Tischdecken. Und die Studios und vor den Studios in den Fluren und so, es sind Teppiche, Kameras, elektronische, das ist so eine Atmosphäre, die sich entscheidend unterscheidet von einer Baustelle. Dadurch hatte ich dann eben nach dieser Physikstudium gedacht, ja, Schauspieler willst du nicht werden, aber da irgendwie so in dieser Gegend arbeiten, also in dieser Gegend von Studios und Casinos und Teppichen und Mikrofonen und Kameras, Kameramann oder Tonmann oder was weiß ich.
Oder Regisseur, Sie wollten auch mal Regisseur werden, ne?
Regisseur oder so, irgendwie dahin. Aber nicht Schauspieler, die haben nichts zu sagen. Aber da mir nichts anderes einfiel, und wie wird man eigentlich Regisseur oder wie wird man eigentlich Kameramann, und die da zufällig, die dann da war und mir so einen Vorschlag gemacht hat, da dachte ich, naja gut, dann bewirbst du dich erstmal auf dieser Schauspielschule, auf den beiden Schulen, und wenn du dich anderen wirst erstmal Schauspieler, kann man ja immer noch weitersehen. Dann. So, und deshalb bin ich dann an die Schule, haben sie mich auch genommen.
Und zwar beide hätten sie genommen, ne?
Ja, aber zu der zweiten, nach Babelsberg, bin ich nicht mehr gegangen, weil ich ja Berliner war.
Ja, klar.
Und eigentlich noch zu Hause bleiben wollte.
Das ist ja wieder typisch Berliner.
Und nicht in irgendeine Studentenbude.
So, und dann war das natürlich Kontrastprogramm, ne? Von der Humboldt-Uni als Physikstudent so an die Schauspielschule.
Natürlich, ich komme von einem hochwissenschaftlichen und wirklich schweren Studium Physik. Von der Humboldt-Uni komme ich an eine Schauspielschule. Und das ist wirklich eine Fallhöhe, weil ich hatte das Gefühl, ich bin jetzt erstmal in einem Kindergarten gelandet. Was mir jetzt nicht unangenehm war, aber wir haben uns am ersten Studientag da, diese 15 Studenten, was wir waren, sind wir irgendwie ins Freibad Oberspree gegangen mit dem, was hat der eigentlich gemacht, der Fechtlehrer war der und Bewegung so, also wo man Fallen lernt und Faustschläge und sowas. Und in dem, da haben wir uns dann erstmal so im Freibad so hingesetzt im Kreis und uns an die Hände gefasst und was gefühlt so irgendwie. An mehr kann ich mich nicht erinnern. Ist ja prima. Ja. Also ich habe es nicht wirklich richtig ernst genommen. Erstmal, nachher schon ab und zu.
Nach der Schule ging es dann so das erste Engagement nach Magdeburg. Kann man sagen, dass Sie sich da, das war ja wahrscheinlich dann auch das erste Mal, wo Sie überhaupt auf der Bühne standen im Theater. Haben Sie sich da so freispielen können, wie man so schön sagt?
Ja, das ist ja der Witz, wenn man dann irgendwie in der Provinz ist und wirklich am Theater ist, dass man spielt. Spielt, und das ist ganz wichtig, spielen. Egal wie jetzt erstmal, aber spielen. Da habe ich wirklich Blut geleckt, wie man so schön sagt, und habe eine große Lust verspürt, zu spielen und diesen Beruf auch zu machen. Das passierte hauptsächlich wirklich dann erst am Theater.
Und dann die Volksbühne, eben auch mit großen Rollen. Wer war denn so für Sie der prägendste Regisseur, wo Sie sagen, ja, da habe ich mir viel abgucken können oder davon habe ich viel gelernt?
Dazu gehörte zum Teil Fritz Marquardt und die beiden Regisseure Matthias Langhoff und Manfred Karge, ja, dem ich natürlich am nächsten bin und wo ich irgendwie fast wie so ein alter Ego von mir ist, das ist eben Castorf. Also wir haben uns da am besten verstanden und ergänzt. Es war aber dann viel später.
Ja, zu Frank Castorf sind Sie nach Anklam gekommen, dann auch wieder über eine Freundin, ne?
Ja, über eine Freundin, die damals mit Frank Castorf liiert war. Die wollte mir den immer unterschieben. Du musst doch mal da und da hinkommen. Da ist wirklich ein talentierter Regisseur. Und ich hatte ein bisschen eine Hochnäsigkeit, weil ich ja sowieso schon in Berlin war. Ich fahre jetzt nicht nach Brandenburg oder wo er am Anfang inszeniert hat. Aber dann bin ich irgendwann, als er dann in Anklam war und sie war seine beste Marketingfrau, dann bin ich nach Anklam gefahren und habe wieder Lust bekommen, Theater wirklich richtig zu spielen. Als ich das gesehen habe, eine kleine Aufführung von ihm dort, bin nicht eingeschlafen, sondern wurde immer wacher.
Das ist ja schon mal gut. Gab es denn aber Momente so in Ihrer Anfangszeit, weil gerade also so Regisseure, deshalb kam ich auf Besson auch, die sind ja schon, haben ja schon gewisse Persönlichkeiten, so die auch einschüchternd wirken können auf junge Schauspieler. Gab es da Momente, wo man da wirklich auch mit dem eigenen Selbstwertgefühl zu tun hat oder dachte, Mensch, vielleicht ist es doch der falsche Job? Da muss man ja sehr resistent sein.
Naja, also so weit ging es, oder muss es, ging es bei mir nicht. Ich bin hier falsch, ist ein falscher Job oder falscher Beruf. Nee, das nicht. Aber der Zweifel ist immer da und war immer da. Und natürlich früher immer, naja, weiß ich, ist unterschiedlich, aber der immer wieder da und zum Teil sehr großer Zweifel. Ich kann auch nicht sagen, dass der Zweifel geringer wird im Alter. Zum Teil wird er geringer, klar. Hier, es gibt wenig Leute, die so, das hat ja mal was mit der Persönlichkeit zu tun. Und Benno Besson ist schon Menschenfreund und kein Menschenfeind gewesen.
Ja, apropos Menschenfeind von Molière, da waren Sie ja erst in der Hauptrolle und dann wurde das umbesetzt.
Ja, das ist schon eine Katastrophe, wenn Sie von der Hauptrolle in eine andere, so eine kleinere Rolle umbesetzt werden von meinem damaligen Lieblingsregisseur. Fritz Marquardt. Was mich da ein bisschen getröstet hat, war, dass nicht nur ich umgesetzt wurde, sondern alle.
Auch Quistek also, war da auch schon
das,
dabei.
Ja,
ne?
Aber das ganze Ensemble hat sich irgendwie gedreht. Ja. Also jeder hat eine andere Rolle auf einmal gehabt. Allerdings, Quistek und ich, wir sind abgestiegen. Was die Wichtigkeit oder die Größe der Rolle betrifft.
Ja, aber was macht denn das dann mit einem?
Da ist man dann ein bisschen, bezieht nicht alles dann wirklich nur auf sich. Und das stabilisiert natürlich. Aber muss man schon mit Umbesetzung oder mit Verschmähung oder weiß ich was alles, muss man schon auskommen. Aber das ist in jedem Beruf wahrscheinlich so. Mhm. Im Schauspielerberuf besonders, weil man so verletzbar ist, weil man ja mit seinen Emotionen, mit seinem Körper, mit allem, was man hat, ja arbeitet. Ich kann mich ja nicht hinter einem Schreibtisch verschanzen. Mhm. Das geht ja nicht. Je authentischer ich bin, das ist ja Quatsch, man kann mich auch total verstellen, aber das, keiner, der im Theater ist, muss sich so öffnen. Der Regisseur nicht, der Beleuchter nicht, der Bühnenarbeiter nicht, niemand. Mhm. Und beim Film ist dasselbe. Es gibt nur die Schauspieler zu sehen. Die anderen können sich wegducken.
Was würden Sie denn selber so als Ihren beruflichen Durchbruch beim Film? Naja, doch. Was immer kommt, ist natürlich Sonnenallee und Alles auf Zucker.
Ja, Sonnenallee weiß ich nicht. Das war ein ganz schöner Film von Leander. Und da stimmt vieles und hat auch großen Spaß gemacht. Was immer wieder zitiert wird oder gesagt wird und wird offensichtlich auch so ist, ist Alles auf Zucker funktioniert schon sehr gut als Film. Mhm. Und nicht nur hat er damals funktioniert, er funktioniert auch, hat auch Jahre später funktioniert und irgendwann habe ich ihn mal, weiß nicht, ist ja nicht so lange her gesehen, hat er immer noch funktioniert. Also der wurde nicht schlechter. Filme verändern sich ja. Die verändern sich nicht selber, aber die Sichtweise wird anders. Mhm. Meistens werden sie besser, aber oftmals werden sie auch schlechter und die Zeit geht über sie hinweg. Also Alles auf Zucker war schon, was Film betrifft, wichtig. Ich habe einen ganz frühen Film gemacht mit Frank Beyer, Jakob der Lügner. Der ist schon auch wirklich, der dann auch damals eine Einladung hatte oder eine Nominierung in Hollywood zu den Oscars.
Ja.
Ja, da spielt auch Politik und Ideologie eine Rolle. Nicht bloß die wirkliche Qualität eines Films. Aber es war nun mal so. Der ist auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, ich habe ihn lange nicht gesehen, ob der noch so funktioniert. Aber der, ja, den kann man auch nicht einfach so wegwischen. Alles auf Zucker war einfach, da stimmte sehr, sehr, sehr vieles und deshalb funktionierte der auch. Mhm. Aber ich habe ganz gerne mit Andreas Dresen gearbeitet, wo wir Whisky mit Wodka gemacht haben.
Ja.
Ist aber auch, will ich jetzt ja keinen Titel nennen, oder Gebrüder Saas, kann ich jetzt nicht sagen.
Hm. Welche Bedeutung hatte für Sie die Rolle des Kommissario Laurenti?
Das habe ich übernommen und habe den Schweriner Kommissar aufgegeben. Hm. Weil das Voraussetzung war, hat die ARD gesagt, entweder den oder den. Beides kann ich nicht machen, hätte beides gemacht. Und da habe ich mich für, weil ich die Romane klasse fand von Veit Heinichen, habe ich mich für Kommissario Laurenti entschieden. War auch eine richtige Entscheidung. Ja, und dann fängt man so an. Und dann wird es aber immer schwieriger, nach den ersten 2, 3 Drehbüchern immer wieder neue Drehbücher spannende zu schreiben. Ich wundere mich über die so lange diese Tatorte drehen oder Polizeihofe, wie man so viel. Gut, ich sehe das jetzt auch nicht im Fernsehen, ob die wirklich noch ansehbar sind oder spannend sind. Aber offensichtlich werden die geschrieben. Ich hatte bloß das Gefühl, die Drehbücher wurden immer magerer da beim Kommissario Laurenti.
Stimmt es, dass Sie ein Hypochonder sind?
Ich kümmere mich schon um Krankheiten.
Die auch nicht vorhanden sind?
Weiß ich nicht, ob die nicht vorhanden sind. Meistens sind sie sogar vorhanden. Aber vielleicht mache ich auch Sachen auch schlimmer, als sie sind. Dann. Also bin dann mal im Halbtod schon.
Ja, aber das haben Männer ja sowieso so an
ja,
sich. Ne?
Na, was soll denn das, die Verallgemeinerung? Unverschämtheit.
In Fahrstühle gehen Sie auch nicht so gerne alleine?
Jetzt ist schon besser geworden wieder. Ich hatte mal eine Zeit, wo es wirklich eine Katastrophe war.
Woran also, lag das? Hatten Sie mal so ein Urerlebnis, wo Sie mal stecken geblieben sind oder so?
Ich weiß nicht, woran das lag. Ich bin mal so halb stecken geblieben, ja. Aber ob es das war, weiß ich nicht mehr. Aber ich hatte eine richtige Phobie vor Fahrstühlen. Also konnte dann auch nur, die mussten größer sein. Ansonsten, wo ist hier die Treppe, dass man laufen kann? Aber ich mag mag auch Treppenhäuser nicht, die so in irgendwelchen Kaufhäusern oder so, die ja nicht benutzt werden, weil da die Fahrstühle immer benutzt werden. Dann sind die auch so leer. Und dann habe ich auch mal das Erlebnis gehabt, dass ich im Treppenhaus war, aber von innen, vom Treppenhaus nicht mehr in die Etage gekommen bin.
Oh.
Weil da kein Griff dran war.
Das ist ja ein Albtraum.
Deshalb ist das Erste, wenn ich dann ins Treppenhaus gehe, erstmal zu gucken, ob auf beiden Seiten ein Griff ist, der aber auch funktioniert, dass man die Tür von beiden Seiten öffnen kann. Ja, also das eingeschlossen sein ist für mich eine, selbst in so einem Treppenhaus, wo man, weiß ich nicht, zwei Wochen lang atmen kann, weil hier noch Luft da ist für, da werde ich hysterisch.
Mhm. Wie sieht's aus mit Pünktlichkeit bei Ihnen so?
Komme immer zu spät, weil ich falsch kalkuliere, zu spät losgehe. Irgendwie denke so, naja, du fährst vielleicht eine halbe Stunde, denke aber nicht daran, runterzugehen, erst in die Garage zu gehen, Auto rauszufahren und so, sind schon wieder 5 Minuten weg. Und denke auch nicht daran, dass da irgendwo ein Stau sein könnte.
Und dann kommt man schon auch mal gerne in eine Radarkontrolle.
Nicht gerne, aber man kommt in die rein, das ist eine absolute Katastrophe.
Mhm. Aber am Set sind Sie schon pünktlich. Das bezieht sich nur auf Privates dann, oder?
Ach, na, am Set, also beim Film wird man ja gepampert ohne Ende.
Mhm. Also, und vor allen Dingen abgeholt, da hat man gar nicht die Entscheidung.
Also das ist ja wirklich sehr wie im Schlafenland. So wie die Leute sich, also wie um Schauspieler sich gekümmert wird. Also die Protagonisten spielen. Mhm. Die anderen, Gleichheit ist am Set auch nicht, gibt es nicht. Das ist noch wirklich zum Teil Mittelalter. Den man am meisten braucht, der wird am meisten hofiert. Der eine wird abgeholt, der andere wird mit einem größeren Auto abgeholt, der dritte wird auch abgeholt, aber noch mit 3 anderen zusammen. Also die Ungleichheit wird dann noch sehr praktiziert.
Lassen Sie uns noch ganz kurz nach vorne gucken. Jetzt am 20. Februar haben Sie Geburtstag.
Ja, aber keine Zahlen bitte jetzt.
Nö, weiß ja auch keiner. Aber wird denn groß gefeiert?
Glaube ich nicht. Glaube ich wieder nicht. Ich bin kein Geburtstagsfeierer.
Nee, warum nicht?
Warum nicht?
Ja.
Warum ist die Banane krumm?
Stehen Sie nicht gerne privat im Mittelpunkt?
Ja, stehe ich wohl nicht wirklich.
Ja.
Ja, so. Aber das ist nicht der Punkt. Ich glaube, wenn jemand jetzt für mich eine Geburtstagsfeier, so eine richtig schöne, große Feier, so wo alle, also müsste aber ganz groß sein.
Also
wo
also
300
doch.
Leute kommen. Also und dann irgendwo in einer spanischen Botschaft oder so.
Na klar.
Wenn jemand das organisieren würde, wäre mir auch unangenehm. Aber ja, es wäre dann vielleicht auch nicht schlecht, mal alle Leute zusammen zu haben, die mir so wichtig sind oder wen oder halb wichtig sind, wie auch immer. Aber eigentlich, ich bin nicht so ein feste Feierer. Es gibt ja Leute, die gerne feiern und
ich zum Beispiel
auch gerne Gäste haben.
Ja.
Habe ich auch nicht, habe schon gerne Gäste, aber aus einem bestimmten Grund eben nicht, weil ich nicht bestimmen kann, wann sie wieder gehen.
Ich hatte mal einen Freund, der sagte dann zu bestimmten Zeitpunkt, ich bringe euch noch runter.
Ja, dann gibt es immer so eine Hinweise. Nein, ich kenne auch Leute, also bin befreundet mit zwei, die ich jetzt konkret meine, die gerne so Feste machen und kommen viele Leute, aber die gar kein Problem haben, dann um 9 ins Bett zu gehen.
Wo ist der eigentlich?
Ich spiele keine Rolle. Das wird dann noch gemacht, getanzt, draußen im Garten und der feiert und der ist im Bett.
Ja. Gucken wir mal noch überhaupt auf dieses neue Jahr, der gerade erst angefangen. Wie sieht das für Sie aus? Gibt es da schon spruchreife Projekte?
Mein Projekt ist, mir einen schönen Tag zu machen.
Ein paar Reisen oder so?
Ja, also gibt es noch keine konkreten, aber so, ja, was mir so einfällt. Ich habe vor, so irgendwie, was mir so gerade einfällt, dieses Jahr zu verbringen. Also bin überhaupt nicht scharf auf Arbeit. Also auf konkrete Film- oder Theaterarbeit oder sowas.
Jetzt können wir sie ja erstmal im Kino erleben, in Die Kundschafter des Friedens 2. Henry Hübchen, bleiben Sie fit und gesund. Es war mir eine große Freude. Ganz lieben Dank.
Damit Sie noch viele, viele Interviews machen können.